In diesem Podcast werden teilweise sexualisierte Gewalt, Suizid und Mord detailliert beschrieben. Bitte pass auf dich auf. Kostenlose Hilfsangebote und Kontakte findest du in unseren Shownotes.
Meldest du dich bitte gegen 13.30 Uhr? Das mit dem Bild, das ich dir schicken sollte, das hat leider nun doch nicht funktioniert. Aber bin nicht hässlich, sondern hübsch. Ehrenwort.
Hallo Maus. Heute ist ein großer Tag. Ich will dich sehen.
Das sind Auszüge aus einem echten E-Mail-Verlauf. Nachgesprochen von einem KI-Tool. Birgit ist nicht Haimus einziges Opfer. Das gilt es jetzt auch juristisch zu beweisen. 2017 kommen drei andere Fälle auf den Tisch, die alle weiter in der Vergangenheit liegen. Ein Fall aus dem Jahr 2012, ein Fall aus dem Jahr 2015 und der Todesfall von Katharina aus dem Jahr 2016. Druck. Ein Podcast von RTL Plus.
Im ersten Fall geht es um eine junge Frau in Süddeutschland. Im Podcast nenne ich sie Sandra. Sandra steckt im Frühjahr 2012 in einer Lebenskrise. Sie ist Mitte 20 und hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und wird wegen Drogensucht behandelt. Sie fühlt sich selbst zu Hause bei ihrer eigenen Mutter nicht sicher, weil sie Angst vor deren gewalttätigen Lebenspartner hat. Nach einem Suizidversuch wird sie erst als Notfall in einem Krankenhaus, danach in einer psychiatrischen Klinik weiterversorgt. Sandra hat depressive Verstimmungen, ist impulsiv und richtet ihre Wut auch gegen sich selbst. Eigentlich will sie ein geregeltes Leben führen, findet in der Klinik aber anscheinend nicht die Hilfe, die sie bräuchte.
Sandra sieht in einem Suizid den einzigen Ausweg. Allerdings will sie nicht allein sterben. Sie hofft, dass sie jemanden über einen Chat findet. Einen Chat, in dem sich Suizidgefährdete austauschen.
Und dort trifft sie auf Bonald S., der sich damals Bernd nennt. Sie schreiben, telefonieren tagelang. Sandra vertraut sich ihm an. Bonald S. gibt sich verständnisvoll, spricht aber auch immer wieder, wie ich es inzwischen kenne, das Thema Suizid an. Es ist wirklich wieder genau die gleiche Masche, die er als Haimu bei Birgit genutzt hat. Sandra gibt ihm zu verstehen, dass sie zwar sterben, aber dabei keine Schmerzen fühlen möchte. Er bietet ihr an, sich mit ihr zu treffen und sie gleich selbst zu töten. Er könne ihr zum Beispiel Tabletten geben und sie dann an einem Strick erhängen oder sie fesseln und anschließend töten.
Anders als bei den anderen Fällen geht es in den E-Mails, die Brunhold S. und Sandra sich schreiben, hier ganz klar auch um Sex. Er bietet ihr an, sie währenddessen zu töten. Das lehnt Sandra ab und gibt ihm zu verstehen, dass sie Tabletten nehmen und sich erhängen lassen will.
Am 5. Mai wird Sandra aus der Psychiatrie entlassen und findet erstmal bei ihrer Mutter Zuflucht. Aber Brunhold und Sandra halten weiter Kontakt.
Hallo, wo steckst du? Ich bin jetzt daheim. Schreib hier die Nummer von dem anderen Handy. Ich freue mich auf dich. Hallo, wo steckst du? Bist du schon unterwegs? Umso besser.
Sandra gibt Brunhold die Handynummer ihrer Mutter. Am kommenden Tag will sie zum vereinbarten Treffpunkt fahren.
Hallo Maus. Heute ist ein großer Tag. Ich will dich sehen.
Brunhold belässt es aber nicht bei den Mails, sondern kontaktiert Sandra auch über die Handynummer, die eigentlich Sandras Mutter gehört. Und die fragt natürlich nach, mit wem Sandra da Kontakt hat und warum sie ihre eigene Mutter währenddessen aus dem Zimmer schickt. Sandra bricht zusammen und erzählt unter Tränen, was sie mit Brunhold verabredet hat. Der damals zuständige Ermittler aus Limburg, Kriminalhauptkommissar Peter Kräft, erinnert sich, wie der Fall Sandra 2012 auf seinem Tisch landete.
Letztendlich hat die Mutter ihrer Tochter verboten, zu Heimu zu fahren und hat sie ausgebremst an diesem Tag, wo sie eigentlich zu Heimu fahren wollte und hat dann die Polizei eingeschaltet, die dann den Sachverhalt über Gießen letztendlich an uns weitergemeldet haben.
Brunhold S. ruft noch mehrfach mit unterdrückter Nummer an, bis Sandras Mutter ans Telefon geht. Er fragt sie nach Sandra, doch die Mutter gibt sie ihm nicht. Daraufhin bittet er sie, ihrer Tochter etwas auszurichten, dass der Strick schon bereit liegt. Brunhold schreibt Sandra daraufhin wieder Mails.
Leider erreiche ich dich nicht telefonisch. Nun ja, wenn du deine Mails nicht liest und auch nicht erreichbar bist, ist das problematisch.
Auch Tage nach dem geplatzten Treffen mit Sandra lässt Brunhold nicht locker.
Da ich keine Antwort von dir erhalten habe, gehe ich davon aus, dass du mich nicht mehr kennenlernen willst. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Gruß, Bernd. Warum antwortest du mir nicht? Wo steckst du? Wollten wir uns nicht mal treffen, wenn du wieder in bist?
Nachdem wir also mit den weiteren Ermittlungen betraut waren, haben wir zunächst mal geguckt, mit wem haben wir es überhaupt zu tun. Alle uns zur Verfügung stehenden Daten erhoben, Wohnsitz, Familienstand, mögliche Vorstrafen, sonstige Erkenntnisse sowohl vom Opfer als auch vom Tatverdächtigen gesammelt. Den Vorgang haben wir dann zunächst der Staatsanwaltschaft vorgelegt, die noch weitere Ermittlungen angeordnet hat. Diese Ermittlungen wurden dann durchgeführt. Wir haben das Opfer vernommen, haben die Mutter vernommen. Anschließend den Vorgang wieder an die Staatsanwaltschaft abgegeben.
Ermittler Peter Kräft und seine Kollegen bekommen vom Staatsanwalt die Genehmigung, Beweise bei Brunhold S. sicherzustellen.
Nachdem wir den Durchsuchungsbeschluss hatten, sind wir in die Wohnung oder an die Wohnung gegangen, haben geklingelt, soweit ich weiß, war damals sowohl er als auch seine Ehefrau im Haus anwesend. Wir haben ihn den Beschluss eröffnet und ich hatte den Eindruck, als würde er sich überhaupt keine Gedanken machen, dass ihm irgendwas passieren könnte. Er hat gesagt, kommt rein, ihr könnt ruhig suchen, ihr findet eh nichts. So ungefähr, wir haben eine Untersuchung gemacht und ihn im Anschluss dann vernommen. Er hat von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, hat keine Angaben gemacht zur Sache. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er sich in irgendeiner Art und Weise Gedanken macht, dass ihm irgendwas passieren könnte. Das war so mein Eindruck von ihm. Und ja, letztendlich mit der Einstellung des Verfahrens hatte er ja zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch recht.
In dem Jahr, in dem Brunhold S. auch wegen Vorfällen mit Sexarbeiterinnen ein Aufenthaltsverbot im Frankfurter Rotlichtviertel bekommt, stellt die Staatsanwaltschaft Limburg die Ermittlungen im Fall Sandra ein. Sie stellt damals keine strafbare Handlung fest.
Letztendlich muss man die Entscheidung der Staatsanwaltschaft so akzeptieren. Sie war nachvollziehbar begründet. Ob ich jetzt persönlich damit einverstanden bin oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Ich hätte mir gewünscht, man hätte es versucht, damals schon, aber wie gesagt, man konnte in die Richtung oder in die andere Richtung entscheiden.
Im zweiten Fall, zu dem neu ermittelt wird, geht es um die Studentin Lina. Die Polizei kommt auf sie, auch über das Forum Hoffnungsschimmer. Dort machen die Ermittler zusammen mit der Leitung des Forums eine Umfrage unter den Mitgliedern. So wollen sie herausfinden, ob Heimu noch weitere Userinnen kontaktiert hat. Es stellt sich heraus, dass Brunhold S. sich mit mindestens 61 Mitgliedern im Forum ausgetauscht hat. Auch mit Lina. Lena wäre fast gestorben, weil er sie zum Suizid gedrängt hat. Das sagt sie dann auch bei der Polizei aus. Die Staatsanwaltschaft Gießen leitet ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes in mittelbarer Täterschaft ein. Sie übergibt den Fall an die zuständige Polizei Mittelfranken.
Mein Name ist Peter Hagel, ich bin 52 Jahre alt. Ich arbeite seit 1991 bei der Polizei und war die meiste Zeit meines Dienstlebens bei der Kriminalpolizei tätig. Den Fall Haimu habe ich am 27.07.2017 zugeteilt bekommen und war damit befasst. Der zuständige Staatsanwalt hat mir eine Kiste gezeigt mit wahnsinnig vielen dicken Leitsordnern und hat gesagt, dass das Unterlagen aus Gießen wären mit anderen Fällen von Haimu, die ich nutzen soll.
Kriminalhauptkommissar Peter Hagel aus Nürnberg erinnert sich noch, wie herausfordernd die Ermittlungen zum Fall Lina waren.
Praktische Schwierigkeiten hatten wir damit, eben diese ganzen Akten erstmal sichten zu müssen und Aktenstudium zu betreiben, was da eigentlich los war. Aber das haben wir dann gemacht, also mehr oder weniger eigentlich ich. Sie können sich vorstellen, mehrere Leitsordner. Man muss diesen Fall erstmal begreifen, verstehen, die Personen, die Zusammenhänge, wer ist Haimo, wie kam man drauf und was war mit dieser Studentin los, was haben wir da für Beweismittel. Es war einzigartig, wie gesagt, dass ein Täter sich an einem anderen Ort befindet wie ein Opfer, das ist schon außergewöhnlich, das hat man eigentlich nicht oft. Ich habe dann versucht, mit Lina Kontakt aufzunehmen, zunächst über ihren Therapeuten, wo ich die Kontaktdaten hatte. Dem habe ich dann erklärt, um was es geht, was ich gerne von der Lina hätte in Bezug auf, ich bräuchte eine Zeugenvernehmung von ihr, ich bräuchte von ihr ein bisschen Mitarbeit, um die Sache verstehen zu können und eben Beweismittel zu finden, um den Fall vor Gericht einzutüten. Das hat dann auch geklappt. Zunächst der Therapeut und dann hat mich auch die Lina angerufen. Wir haben dann ein Erstgespräch geführt, wo sie erstaunlich gelassen mit mir telefoniert hat, aber interessiert. Und ich glaube, da wurde dann der Grundstein gelegt für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das war mir auch wichtig.
Lina möchte aussagen, doch die Erinnerung an das schlimme Erlebnis mit Haimu, an ihren beinahe Suizid, sitzt noch tief.
Sie ist dann angereist und wir haben die Vernehmung in einem Büro gemacht. Ihr Therapeut war auch mit dabei. Das war auch gut so, weil die Lina viele Pausen brauchte und es war auch eine längere Pause dabei, wo sie dann mal tatsächlich auf dem WC verschwunden ist. Und ich war da wirklich sehr froh, dass der Therapeut mit dabei war und dass wir eben dann dieses Gespräch in ordentliche Bahnen lenken konnten. Die Lina hat eine gute Aussage gemacht. Sie hat sich wirklich tapfer geschlagen. Man hat gemerkt, dass sie noch traumatisiert war, unter dem Eindruck dieser Ereignisse war. Sie konnte sich klar erinnern, was stattgefunden hat. Also ich hatte nie den Eindruck, dass da irgendwas dazu gedichtet wurde oder dass sie irgendwas konstruiert hat. Ich hatte den Eindruck, sie erzählt wirklich Wissen, was sie wahrgenommen hat.
Lina hat 2015 mit einem traumatischen Erlebnis zu kämpfen. Sie hatte fast einen schweren Autounfall und die Erinnerung lässt sie nicht mehr los. Lina sucht sich damals Hilfe bei einer Beratungsstelle und meldet sich ebenfalls im Forum Hoffnungsschimmer an. Doch ihre psychische Situation verschlechtert sich weiter. Sie fragt sich, ob ihr Studium noch sinnvoll ist, geht kaum noch zur Uni. Im Spätsommer 2015 denkt Lina erstmals daran, sich das Leben zu nehmen. Sie hat eine depressive Episode und nimmt ein leichtes Beruhigungsmittel. Im November kontaktiert Brunold S. sie im Forum Hoffnungsschimmer unter dem Chatnamen Haimu7766 und bietet an, zu helfen.
Bin gern für dich da.
Wenn du wen zum Reden brauchst, schreib mir einfach. Bin verschwiegen. Lust auf Telen, Chatten oder sonst was? Ich bin gern für dich da.
Hey, Telen nicht, aber schreiben wäre okay.
Und da ist es wieder, das Muster. Brunhold wechselt in einen privaten Chat, fragt Lina nach ihrem Suiziddruck. Er versichert ihr, dass es okay sei, sterben zu wollen. Er könne ihr sogar helfen, wenn sie es alleine nicht schafft.
In einer Nacht geht Brunhold S. Manipulation noch in eine andere Richtung. Er versucht, Lina davon zu überzeugen, ihre Medikamente abzusetzen und sich mit dem Gürtel zu erhängen. Doch Lina bekommt Angst, als das Thema konkreter wird. Sie schreibt ihm, dass sie über diese Gedanken gerne mit ihrem Therapeuten sprechen möchte. Dann kommt sie nur in die Klapse, droht ihr Heimo. Er macht ihr gezielt Angst vor der Psychiatrie. Vor einer Zwangseinweisung.
Aber um da mal Fakten zu schaffen: Eine Zwangseinweisung in die geschlossene Psychiatrie ist nur unter strengen Auflagen möglich. Sie darf nur bei akuter Gefährdung erfolgen und muss richterlich angeordnet sein.
Zwangsmaßnahmen werden häufig dann durchgesetzt, wenn man andere gefährdet. Psychotherapeutin und Psychiaterin Professor Dr. Barbara Schneider sagt, Angst vor professioneller Hilfe kann gefährlich sein. Gerade für suizidgefährdete Menschen ist es wichtig, sich in auswegslos scheinenden Situationen an ausgebildete Fachleute zu wenden.
Häufig sind eben Menschen, wenn sie Suizidgedanken haben, hoffnungslos, verzweifelt, finden keinen anderen Ausweg oder eben auch, dass sie wirklich lebensüberdrüssig sind, gewissermaßen lebenssatt. Denen fällt es oft extrem schwer, sich an andere Menschen mit der Thematik zu wenden. Auch oft fällt es ihnen sehr schwer, sich an Professionelle zu wenden, selbst dann, wenn sie in therapeutischer Behandlung sind. Oft denken sie, dass eben dann der Therapeut oder die Therapeutin ihn oder sie ja enttäuscht ist, vielleicht auch zwangseinweist in eine psychiatrische Klinik. Also da bestehen weiterhin große Ängste, sodass es eben tatsächlich Menschen schwerfällt, selbst in der therapeutischen Behandlung über Suizidalität zu sprechen. Und es ist immer ganz wichtig, dass eine vertrauensvolle Beziehung vorhanden ist zwischen der professionell tätigen Person und dem oder der Suizidgefährdin, wo eben derjenige, der suizidgefährdet ist, auch sich tatsächlich mitteilen kann und dass er offen über das, was ihn oder sie belastet, sprechen kann.
Der Chat zwischen Brunhold und Lina geht noch bis tief in die Nacht. Um zu telefonieren, wechseln die beiden schließlich auf Skype. Er fordert sie auf, einen stabilen Gürtel zu holen. Sie weigert sich. Doch Brunhold wirkt weiter auf Lina ein, holt das Negative ihrer Lebenssituation hervor, bis sie in Tränen ausbricht. Brunhold tröstet sie. Dann folgt Lina doch seinen Anweisungen. Sie holt einen Stuhl und Gürtel. Doch Lina folgt den Anweisungen nicht komplett, was Hauptkommissar Peter Heidel als Form des Widerstands einordnet.
Er hat sexuelle Fantasien verbunden mit sadistischen Handlungen, die er gerne vollzogen hätte. Und im Kern geht es dabei um Erhängungsfantasien, am besten mit nackten Frauen. Das war so seine Fantasie und das konnte man auch aus früheren Verfahren und aus den Akten entnehmen. Die Tatsache, dass er bei Lina gefordert hat, sie möge sich ausziehen, hat Lina damals gar nicht so stark mitbekommen, was da eigentlich los ist. Sie hat sich ihren Angaben zufolge zwar ausgezogen, aber nicht ganz nackt, sondern nur bis zur Unterhose, weil sie eben ihm nicht alles von sich geben oder zeigen wollte. Zudem hat sie auch keine Webcam aktiviert. Das hat sie bewusst nicht gemacht. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, aber sie wollte ihm eben das nicht bieten. Und das finde ich auch sehr mutig, sehr tapfer von ihr, dass sie diese Entscheidung getroffen hat.
Doch diese absurde Situation, alleine im Zimmer, mit diesem Mann am Telefon, löst in Lina anscheinend einen neuen Impuls aus.
Lina hat mir eindrücklich erzählt, die Situation, dass sie auf dem Stuhl stand, dass sie sich auch schon den Gürtel um den Hals gelegt hat. Sie hat den Gürtel auch schon an der Tür eingeklemmt und es ging eigentlich nur noch darum, vom Stuhl zu springen. Und sie hat mir dazu ihre Empfindungen erzählt, dass sie plötzlich von oben ihr Studentenzimmer sah, die Türklinke von oben, die Griffe der Schubläden von oben, alles von oben. Und ihr wurde klar, was mache ich jetzt eigentlich? Es ist jetzt wirklich gleich alles vorbei, wenn ich diesen Schritt mache. Und das will ich gar nicht. Und deswegen hat sie dann auch abgebrochen. Sie hat ihm dann gesagt, sie möchte nicht weitermachen. Und Heimo hat dann nur irgendwie so ganz kurz angebunden gesagt, okay, dann komm runter. Und dann war das Gespräch relativ schnell beendet. So hat sie mir das geschildert. Sie hatte versucht, nochmal mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn zur Rede zu stellen. Aber er hat es dann abgeblockt und hat gemeinerweise einige Zeit später wieder versucht, sie zu kontaktieren und wollte offenbar diese Situation nochmal herbeiführen.
Brunold S. fragt Lina in mehreren Telefonaten nach dem Vorfall immer wieder nach ihrem Suiziddruck. Irgendwann bricht Lina den Kontakt ab. Das Erlebnis mit ihm gibt Lina später beängstigende Flashbacks und Schlafstörungen. Sie hat mir erzählt, dass sie ein Bett hatte, zwar 45, 50 Zentimeter hoch, und sie konnte nicht mehr in diesem Bett schlafen, weil sie Angst hatte, sich unbewusst im Schlaf zu erhängen. Sie hat das Bett abgebaut und hat die Matratze auf den Boden gelegt und lange Zeit nur auf dem Boden schlafen können. Hauptkommissar Hagel will in seinen Ermittlungen beweisen, wie lebensbedrohlich der beschriebene Abend für Lina war und ob Brunolds Anweisungen tatsächlich zu Linas Tod geführt hätten.
Und wir konnten bei dieser Vernehmung dann auch diese wichtigen Sachen wie Rekonstruktion des Gürtels, das war ja eine wichtige Sache, und die Art und Weise, wie sie das hätte machen sollen mit dem Gürtel, das konnten wir nachstellen. Also nicht an Lina selber, sondern nur dieser Gürtel und an einer Türe. Das konnte ich dann per Video aufnehmen und mit einer Fotodokumentation ganz gut darstellen. Das war auch wichtig für das Ermittlungsverfahren und für das Strafverfahren.
Bei seiner Arbeit stößt Peter Hagel ebenfalls auf die vergangenen Ermittlungen zu Katharina aus Bremen. Und der Fachmann wundert sich, wie wenig dazu dokumentiert wurde.
Also ich kann Ihnen dazu natürlich nur sagen, wie ich bei solchen Dingen vorgehe, bei Todesermittlungen und was für mich eigentlich der kriminalpolizeiliche Standard ist bei einer Todesermittlung. Und ich arbeite immer so, dass wenn später Nachfragen sind oder wenn man später zu dem Schluss kommt, bei diesem Todesfall stimmt irgendetwas nicht, dass man dann weiterarbeiten kann. Das ist so meine Art und Weise, wie ich Todesermittlungen durchführe. Und ich hätte das eigentlich auch in Bremen erwartet, dass man einfach den Tatortbefund aufnimmt, also die Örtlichkeit fotografisch dokumentiert, beschreibt, auch den verwendeten Gürtel zum Suizid, dass es da Fotos gibt, dass man das beschreibt. Und natürlich auch diese Chatverläufe irgendwo dokumentiert und eventuell weitere Ermittlungen macht. Weil so wie ich das verstanden habe, konnte man aus diesem Chat schon sehen, dass da eine Person an dem Suizid beteiligt war in irgendeiner Weise. Und es zieht für mich eigentlich schon immer nach sich, dass ich diese Person auch befragen möchte zu dem Suizid. Das wurde auch nicht gemacht. Und das finde ich etwas befremdlich.
Die Parallelen zwischen den Fällen Katharina und Lina sind jetzt nicht mehr zu übersehen.
Diese Kommunikation im Mobiltelefon der Toten mit dem Haimu, und der war schon sehr ähnlich mit dem Kommunikationsverlauf mit Lina. Also das war wirklich augenfällig. Dann natürlich auch die Art des Suizides bei Katharina. Auch ein Gürtel, auch an der Türe. Leider eben ohne Fotos, dass ich Verbindungen zu dieser Machart des Gürtels herstellen konnte. Also da gab es einen ganz bestimmten Knoten, der da gemacht wurde. Das hatte ich leider nicht. Aber ich hatte diesen Chatverlauf. Ich hatte die Art und Weise, wie Haimu mit der später Verstorbenen geschrieben hat. Diese Sachen hatte ich. Und ich hatte natürlich die Aussage von Lina und auch ihre Situation, wie sie damals in ihrem Studentenzimmer sich aufgehalten hat, wie sie aufgefordert wurde, sie soll jetzt den Gürtel holen. Und immer dieser Druck, mach doch, du willst das doch auch. Und diese Angst von Lina, also es war wirklich sehr, sehr ergreifend, auch das dann von Lina selber zu hören. Und diese Verbindungen habe ich dann versucht darzulegen. Zusätzlich hatte ich natürlich Erkenntnisse aus der Akte aus den Akten aus Gießen, wo viele Ähnlichkeiten sich dargestellt haben, eben auch Chatverläufe, wie der Haimu Kontakt aufgenommen hat, mit welcher Art er da operiert hat. Er möchte nur Druck abbauen und er möchte eigentlich nur helfen. Ja, diese Dinge. Und die Kunst ist halt, diese Sachen sachlich zu finden, darzulegen und der Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu stellen.
Peter Hagel geht nach Akteneinsicht auch bei Lina von einer Tötungsabsicht aus. Bis Rechtsanwältin Daniela Post im Sommer 2016 Birgit kennenlernt, ist sie dabei, den Tod von Katharina aus Bremen nochmals untersuchen zu lassen. Ende September 2017 wird die Staatsanwaltschaft Bremen angewiesen, die Ermittlungen zu Katharinas Tod erneut aufzunehmen. Daniela muss für die Eltern einen Weg finden, nachzuweisen, dass auch hier eine Tötungsabsicht vorliegt.
Also das wirklich zu recherchieren und ein Gutachten postmortem einzuholen, was dann besagt, zu dem Zeitpunkt hat die Verstorbene das und das gedacht, ist unheimlich schwierig. Und da habe ich gedacht, ich kann den Eltern zumindest die Akte zeigen, denen sagen, es ist ermittelt worden, das ist jetzt das Ergebnis. Und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Dann kam die Situation mit Birgit, dann hatte man mit mal einen Täter dahinter. Dann kam die Information auch an Bremen, da gibt es einen Täter. Katharina ist kein Einzelfall. Und da hat das Ganze wirklich ein Ausmaß angenommen. Dann mit Lina, muss ich sagen, weil das dann das Opfer war, was ganz doll betroffen während des ganzen Verfahrens war. Und das war sehr, sehr arbeitsintensiv. Und wie schwierig das juristisch ist, das habe ich mir am Anfang überhaupt nicht überlegt. Das war mir gar nicht bewusst.
Nach Abschluss der Ermittlungen in den Fällen Sandra, Lina und Katharina erheben die Staatsanwaltschaften schließlich Anklage. Das Landgericht Limburg fasst alle drei Fälle zusammen und eröffnet im September 2020 ein neues Verfahren gegen Brunhold S. Die Hauptverhandlung soll knapp einen Monat später in Hessen stattfinden.
Das Landgericht Limburg hat alle Anklagen zu sich gezogen, um den Opfern an drei verschiedenen Orten die Aussagen zu ersparen. Zum einen, aber zum anderen auch dieses Ausmaß des Falles überhaupt darzustellen.
Wenn man überlegt, woher wir kamen, was wir am Anfang alles überhaupt nicht wussten und worum es jetzt geht, Hammer. Nachdem die Rechtsanwältin Daniela Post schon der verletzten Beistand für Birgit war, vertritt sie hier jetzt in der Nebenklage sowohl Katharinas Eltern als auch Lina, als auch Sandra, also alle drei. Brunhold S. könnte jetzt endlich lebenslange Haft drohen. Aber voraussichtlich nur, wenn es gelingt, eine entsprechend deutliche Strafbarkeit anhand der drei Fälle nachzuweisen. Daniela weiß, alles hängt ab jetzt an dieser Verhandlung.
Im Strafrecht haben wir die Möglichkeit, über Zeugenaussagen, Sachverständigengutachten, in Augenscheinnahme Beweismittel einzuführen. Es gibt immer die Ermittlungsakten, aber es zielt nachher nur das, was in der mündlichen Verhandlung besprochen wurde. Die ganzen Schöffen, die dabei sitzen, Unbeteiligten, die kennen diese Akte überhaupt nicht. Und nur das, was in der Hauptverhandlung stattfindet, ist tatsächlich auch etwas, worauf das Gericht das Urteil stützen kann. Und unser Beweismittel war die Zeugin Lina. Und wenn Lina keine Aussage mehr machen kann, dann kann man das eventuell verlesen, was die Polizei aufgenommen hat. Das ist aber etwas anderes, als die Zeugin präsent zu haben und Nachfragen zu ermöglichen. Das war absolut von Vorteil, dass es an einem Gericht stattfindet. So habe ich es zunächst empfunden. Ich war nachher über die Örtlichkeit nicht glücklich, weil es sich sehr, sehr lange für die Opfer hinzog. Aber dass es an einem Gericht verhandelt wird, die Opfer nur einmal aussagen müssen und der Richter oder die Richter ein Gesamtbild dieser Persönlichkeit sehen, das ist schon wichtig. Es macht einen Unterschied, ob man ein versuchtes Tötungsdelikt hat, wo derjenige sich rausreden kann und vielleicht auch darstellen kann, ich wollte nur das Beste für diejenigen, Stichwort Schocktherapie oder sowas, was er angeführt hat. Oder ob man sich ein Gesamtbild machen kann und von verschiedenen Opfern hört, was das mit ihnen gemacht hat.
Was Daniela Post hier schon angesprochen hat, ist die lange Verfahrensdauer. Das liegt vor allem an der Corona-Pandemie. Die Hauptverhandlung wird kurz nach Beginn immer wieder verschoben und neu terminiert. Lina muss noch monatelang darauf warten, ihre Aussage zu machen. Durch Linas Dauerbelastung sieht Daniela Post das Verfahren akut gefährdet.
Für die Überlebende hat es bedeutet, dass sie immer wieder in ganz tiefe Krisen gestürzt ist. Ich weiß, dass es so schlimm war, dass ich dem Gericht geschrieben habe, uns droht jetzt Beweismittelverlust. Also ich habe ihnen ganz klar geschrieben, wir haben die Gefahr, dass das Opfer sich suizidiert, weil sie es nicht aushält.
Knapp ein Jahr später als ursprünglich geplant, beginnt im Oktober 2021 endlich die Hauptverhandlung. Wegen der Corona-Pandemie muss sie unter Sicherheitsauflagen in einem großen Zelt stattfinden. Lina hat noch immer psychisch mit den Erinnerungen zu kämpfen. Und Rechtsanwältin Daniela Post macht sich Sorgen, ob Lina die Verhandlung durchsteht und in der Lage sein wird, vor Gericht auszusagen.
Es gab immer wieder Krisensituationen, in der der sozialpsychiatrische Dienst dazugenommen werden musste, in denen Lina selber ihre Therapie ganz intensivieren musste, in dem Gespräche mit der Therapeutin stattfinden mussten. Es gab immer wieder Krisensituationen, wo es wirklich darum ging, abends, nachmittags, muss da jetzt jemand sofort hin, muss der Krisendienst hin, muss sie ins Krankenhaus.
Erlebt sie den nächsten Tag oder nicht?
Ja. Mhm. Das, was ganz besonders in diesen Köpfen war, oder in ihrem Kopf, er hat es geschafft, ohne präsent zu sein, sich in meinen Kopf zu begeben und mich zu steuern. Das bedeutet, ich habe auch bei geschlossener Tür, bei geschlossener Wohnungstür keine Sicherheit, sondern jemand kann sich meiner Gedanken bemächtigen, ohne dass er da ist.
Vor Gericht äußert sich Sandra zu dem, was 2012 passiert ist. Sie sagt, sie sei mittlerweile von den Drogen losgekommen, habe riesige Fortschritte gemacht. Sandra wird aber zu dem Zeitpunkt nach wie vor betreut. Sie leidet an Schizophrenie und Depressionen. Und genau diese Punkte nutzen Brunholz Anwälte für sich. Sie zweifeln ihre Glaubwürdigkeit an. Für Lina ist es ebenfalls eine Drucksituation. Sie muss in diesem großen Saal mit den Richtern, mit der Verteidigung, mit der Staatsanwaltschaft noch einmal ganz genau schildern, was sie in dieser Nacht fast das Leben gekostet hätte. Und es steht nach wie vor im Raum, dass sie das möglicherweise alles freiwillig mitgemacht hat. Der Druck auf Lina wird so hoch, dass ihre Aussage sogar auf der Kippe steht. Die Verteidigung von Brunhold S. beharrt auf ihrem Standpunkt, dass er eigentlich als Helfer agiert hat. Und Brunhold S. äußert sich zum ersten Mal vor Gericht persönlich zu den Vorwürfen.
Druck ist ein Podcast von RTL Plus. Ihr könnt jetzt schon die nächste Folge kostenlos auf RTL Plus hören.